Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Sportfans, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Einwurf. Ja, wir haben ja jetzt mittlerweile schon über 20 Folgen produziert und freuen uns auch heute wieder auf eine spannende Unterhaltung mit unserem neuen Gast. Bevor wir den aber dazu holen, begrüße ich natürlich erstmal meinen lieben Kollegen Sebastian, der vermutlich, ja, wie in Corona-Zeiten üblich im Homeoffice sitzt. Und ich grüße einfach mal in den Norden. Hallo Sebastian, geht's dir gut?
Ja, moin moin, liebe Olivia. In der Tat, ich sitze im Homeoffice in Hamburg und mir geht es sehr gut. Danke dir. Bei dir hoffentlich auch.
Ja, danke. Alles gut. Ja, heute gehen wir mal so ein bisschen von dem Einwurf weg, sondern sprechen ja eher so in Richtung Einschlag in die Welt des Hockeys. Ja, wir freuen uns ja heute mit einem, kann man schon sagen, der besten und erfolgreichsten Hockeyspieler aller Zeiten begrüßen zu dürfen in unserem Podcast.
Absolut.
Der Name wird dir sicher gleich was sagen. Er ist Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister und Welthockeyspieler.
Mehr
also er hat schon einiges erreicht, richtig. Also da können wir wahrscheinlich nicht mithalten. Mittlerweile ist er Geschäftsführer der Absolut Sportsagentur. Und ja, ich sage einfach mal herzlich willkommen, Moritz Fürste.
Moin moin, hi, grüß euch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ja, vielleicht erstmal vorab die aktuelle Situation. Wie geht's dir? Du bist ja gebürtiger Hamburger, hast ja eine Familie, bist ja auch Familienvater, hast zwei Töchter. Wie meistert ihr die aktuelle Situation im ja, Teil-Lockdown?
Prinzipiell ist es eine gemischte Antwort. Also privat sind wir eigentlich relativ glimpflich davongekommen, sowohl weil alle gesund sind in meinem Umfeld und auch gesund waren. Das ist ja auch schon mal sehr ein wichtiger Bestandteil. Und zum anderen auch, weil meine Töchter sind 3 und 5, die gehen in den Kindergarten. Meine Frau ist zu Hause weitestgehend und hat auch jetzt nicht, wir sind da in der luxuriösen Situation, dass wir nicht auf den Kindergarten oder Ähnliches unbedingt angewiesen sind. Also meine Frau hat das jetzt auch nicht so dramatisch gestört, dass wenn wir zu war und wir eine Zeit lang eben die Mädels zu Hause betreuen mussten. Das ist aber total eine Luxussituation, das wissen wir auch. Das geht halt vielen, vielen anderen gar nicht so und anders. Aber insofern sind wir privat eigentlich ganz gut davongekommen. Beruflich bin ich auch, oder gehört auch zum Privaten dazu. Bin weiter ins Büro gegangen. Ich habe dadurch, dass die Mädels dann zu Hause waren, auch gar nicht so die Option, Homeoffice zu machen. Und bin deswegen bei uns immer ins Büro gefahren. Wir haben da ein sehr vernünftiges Hygienekonzept, auch schon ganz, ganz früh, inklusive Schnelltest, den wir alle paar Tage machen, wo wir uns durchtesten und dann dementsprechend auch an normal im Büro weitergearbeitet haben. Ja, also insofern, was das angeht, eigentlich sehr gut, aber prinzipiell bin ich schon auch mit der meiner Geduld am Ende und habe da auch eine Menge zu kritisieren an Maßnahmen und an Geschichten, die passieren. Und das äußere ich auch ganz viel und auch ganz offen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns in diesen Zeiten auch in den etwas, ich sag mal, objektiveren, liberaleren Graubereichen unterhalten und nicht so tun, als wenn es bei dem Thema Covid nur ein Schwarz und ein Weiß gibt. Also ein entweder glaube ich dran und muss alles akzeptieren oder ich glaube nicht dran und bin deswegen dann irgendein, frag mich nicht, bekloppter Querdenker oder was auch immer. Es gibt auch Dinge dazwischen. Man kann auch Dinge differenziert betrachten und Sachen gut finden und Sachen nicht so gut finden. Und das zu äußern, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, das ist sozusagen meine zweite Antwort.
Das ist interessant, dass du das ansprichst, weil da sind wir ja schon auch mitten im Thema und haben uns natürlich auch ein bisschen im Vorfeld mit den Dingen auseinandergesetzt, die jetzt ja auch gerade in den letzten Wochen da auch von eurer Seite aus vorangetrieben wurden. Ich möchte ja gerne mal darauf zu sprechen kommen. Ihr habt ja die Marke Hyrox, die ihr sozusagen verantwortet, mit der auch eine ganze Menge schon passiert ist und vor dem Hintergrund auch ein Konzept vorgestellt, das im Prinzip Sportlern, Sportveranstaltungen wieder mehr Perspektive geben soll. Damit verbunden sind Schnelltests. Wie weit seid ihr da auch in Bezug auf die Etablierung dessen, was ihr da vorhabt, auch gerade in der Zeit, wo ja im Moment noch nicht so sehr viel geht?
Wir sind fertig. Das Konzept steht, es ist da, das ist allen Behörden vorgestellt, alle Behörden finden es gut. Die Virologen vorneweg, der Herr Schmidt-Schanner sieht aus Hamburg, vom Robert-Nocht-Institut, alle sind überzeugt, dass das die Lösung ist. Und jetzt ist nur die Frage, wann die Politik erlaubt, dass eben auch so ein Testballon stattfinden kann, dass so ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Testballon stattfinden kann. Und das ist eben auch gerade unser großer Struggle, dass alle Veranstalter wissen, wovon ich rede. Es ist für gerade Veranstaltungen, wo jetzt nicht irgendwie, wenn wir nicht über eine Party sprechen, sondern über Veranstaltungen mit ein paar hundert oder ein paar tausend Leuten, die kann man nicht innerhalb von einer Woche mal eben so hochfahren. Die brauchen lange Vorlauf wegen dem Thema Sponsoring, Genehmigung, Miete, Bewerbung, Marketing, also Teilnehmerakquise und so weiter. Das heißt, wir sprechen bei Genehmigungen ja schon gar nicht mehr vom Januar oder Februar. Wir sprechen vom April, Mai, Juni. Ja. Also, und wenn wir solche Genehmigungen nicht im Januar spätestens bekommen, dann sprechen wir für die gesamte Eventbranche schon von Veranstaltungen nach dem Sommer. Und das heißt dann fast anderthalb Jahre Stillstand in der Branche. Und das muss mir mal irgendjemand aus der Politik erklären, wer das in welcher Form wie überleben soll.
Ja.
Von daher, um deine Frage zu beantworten, wir haben die Konzepte fertig. Die Konzepte sind, wie gesagt, auch von Virologen und Epidemiologen ausgerechnet. Das ist ja am Ende nur Mathe, weil das ist ein großer Kritikpunkt auch von mir. Wir müssen aufhören, uns mit gefühlten Sicherheiten und gefühlten Aussagen zu beschäftigen. Wir müssen uns auf Fakten orientieren. Und die Faktenlage ist, dass dieses Virus gefährlich ist. Absolut. Mhm. Die Faktenlage ist aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man sich das bekommt, deutlich geringer ist, als das teilweise in den Medien kommuniziert wird. Und das wiederum sorgt dazu, dass wenn ich ein vernünftiges Hygienesystem habe, wenn ich mit Tests arbeite, also alle Teilnehmer am Morgen mit einem Schnelltest versorge, dann sinkt die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas passieren kann, unter 0,00 und so weiter Prozent. Das, ohne jetzt da mathematisch ins Detail zu gehen, unser Konzept ist ja öffentlich, das haben sich viele Leute auch schon durchgelesen und angeguckt. Ich bin da tatsächlich an dem Punkt, wo ich auch nicht mehr so bereit bin, das einfach nur so hinzunehmen, sondern ich erwarte ganz offen von der Politik, das kommunizieren wir auch so, dass diese sich mit diesen Konzepten jetzt kurzfristig beschäftigt wird, weil das der einzige Weg zurück in eine, wenn man das überhaupt so sagen kann, in eine Form von Normalität innerhalb dieser Lockdown- und Covid-Zeiten ist.
Ja, etwas, was wir in der Tat ja auch an ganz vielen anderen Stellen vermissen, ein Stück weit, dass auch wirklich nicht so viel geredet wird, sondern auch gemacht wird. Das ist ja auch, steckt ja auch ein Stück weit ja dahinter, gerade wenn es um diese Perspektiven geht. Ich würde gerne in das Konzept insofern nochmal reinschauen, als dass das, was ich darüber weiß, unmittelbar damit zusammenhängt, dass ihr auch auf Schnelltests setzt. Wir haben hier im Podcast auch schon mit Menschen gesprochen, die im Prinzip diese Testverfahren mitentwickelt haben, umgesetzt haben, eher dann auf PCR-Basis. Ich glaube, das ist bei euch eher nicht das Thema, sondern es geht um Schnelltests. Wie ist deine Erfahrung mit dem Thema Schnelltest, die ja in Deutschland, insbesondere in Deutschland, noch etwas kritisch gesehen werden an ein paar Stellen?
Also so kritisch werden die inzwischen gar nicht mehr gesehen. Deutschland hat wie bei fast allen Themen sehr lange gebraucht. Also wir testen jetzt seit ungefähr 4 oder 5 Monaten mit Schnelltests bei uns alle Mitarbeiter und Leute durch. Diese Tests sind, das muss man auch genauso wissen, wie gesagt, wir beschäftigen uns mit Fakten und nicht mit irgendwelchen gefühlten Sicherheiten. Die haben eine Sicherheit, oder was heißt Sicherheit, aber die haben eine Wahrscheinlichkeit, richtig zu liegen. Das liegt so, sagen wir mal, das sind ja meistens leider noch keine wirklich validen Studien, die da dem zugrunde liegen. Also sagen wir mal, die liegen irgendwo zwischen 92% und 98%. Jeder Hersteller behauptet da ein bisschen was anderes. So, das heißt aber, dass von 100 getesteten Leuten 8% oder im schlimmsten Fall, wenn wir sagen 92, sind 8% der Tests, also 8 Tests von 100 sind gegebenenfalls falsch.
Davon falsch sind ja positiv aber, oder falsch negativ, das kommt ja auch noch dazu.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also sie sind falsch. Das heißt aber eben nicht, dass alle falsch negativ sind. Das heißt, dass da nur Bazillenschleudern rumlaufen, sondern im Gegenteil, der höhere Anteil an den falschen Tests ist falsch positiv. Was ja für uns überhaupt kein Problem darstellt, weil im Gegenteil, das ist ja nur eine Sicherheit, die uns quasi eine zweite Firewall. Und ich glaube ganz stark ans Thema Schnelltests, sogar so weit, dass ich sage, es ist für mich die einzige Form, wie wir in irgendeiner Form wieder zurückkommen können, eben zu so einer, dem Erlauben von Veranstaltungen in gewissen Rahmen. So können Leute ihre Hochzeit sicher, in Anführungsstrichen, sicher feiern. Natürlich immer mit einem gewissen Restrisiko, aber mit deutlich weniger Risiko, als wenn man sich nicht mit Schnelltests testet.
Ja, du sprichst das Thema Schnelltest ja jetzt so nochmal an, vielleicht auch nochmal direkt auf den Sport zu schauen. Du hast ja sozusagen dein Comeback gefeiert, spielst ja aktuell in der belgischen Liga Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wie ist das denn da bei euch? Wie geht ihr mit der aktuellen Situation um? Werdet ihr stetig getestet? Ja, vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen erzählen.
Ja, wir werden durchgetestet. Ich habe heute Abend meinen nächsten Test und hatte ihn vorgestern, den letzten. Und also wir werden im Grunde genommen mindestens 48 Stunden vor dem Spiel mit einem PCR-Test getestet. Und danach gelten für uns die Quarantäne- oder Bubble-Lösung. Also ich sitze hier auf meinem Hotelzimmer und sehe niemanden, außer dass mir der sehr sympathische Hotelier morgens einmal das Frühstück hier ins Zimmer reinschiebt. Ansonsten bestelle ich Essen und es ist schon sehr, sehr ödes, langweiliges Dasein. Für mich ganz gut, ich kann mich hier ganz gut konzentrieren und arbeiten, aber ja, ich bin sozusagen in so einer Bubble-Situation. Ich sehe nur meine Teammitglieder, die aber auch alle, wie gesagt, durchgetestet sind. Und so kreiert man hier die Bubble. Ich muss sagen, das finde ich super, dass sie das so machen, weil so ist der Sport wieder möglich hier. Also so ist es erlaubt. Was da dann wieder, und das meinte ich auch vorhin mit differenzierter Betrachtung, was dann wieder da dran hängt, ist absoluter Humbug und Schwachsinn. Also nur mal als Beispiel, ich muss dann im Spiel, wenn ich ausgewechselt werde, beim Hockey darf man rein und raus, müssen die Auswechselspieler eine Maske aufsetzen.
Ja,
also wo ich voll geschwitzt mit Pitch, gestern Abend bei unserem Spiel hat es die ganze Zeit geregnet, dann kommt da einer raus und setzt sich diese Maske auf, die nach 20 Sekunden völlig durchgesifft ist.
Ja.
Also es sind so Sachen, wo man sich sagt, Leute, genau das meine ich. Ich finde das völlig in Ordnung, dass mit diesen Tests und Bubble-Lösungen gearbeitet wird. Und es ist absolut schwachsinnig, dass wir eine Maske beim Auswechseln aufsetzen müssen, dass wir nur, und das meine ich wieder mit wenig mit Fakten beschäftigen, wir müssen bei dem Huddle, heißt es bei uns, also wenn man so in einer Viertel- oder einer Auszeit zusammensteht als Team, dann müssen wir alle 1,5 Meter Abstand halten. Und als Argument sagt man, weil die Leute, die das zu Hause sehen, nicht das Gefühl bekommen sollen, dass wir die Corona-Regeln missachten. Aber die Leute sind doch nicht bescheuert. Die Leute gucken das doch und denken sich doch auch, sag mal, sind die noch ganz dicht? Und das ist mein Ansatz. Warum kommunizieren wir nicht lieber ganz offen, in was für einer Testsituation wir alle sind?
Ja.
Dann würden die Leute zu Hause auch sagen, ah, okay, klar, ja klar, dürfen die dann da zusammenstehen, macht ja Sinn. Aber nur damit irgendjemand zu Hause nicht sagt, wieso stehen die so eng zusammen? Das sind die Sachen, die mich tatsächlich verrückt machen, weil das beeinträchtigt eben auch das Leben so sehr. Also ihr müsst euch vorstellen, da stehen 20 Leute in einem Kreis 1,5 Meter Abstand. Da kannst du gar nicht mehr emotional deine Mannschaft mal erreichen oder mal hier dem anderen auf die Schulter und sagen, komm jetzt, wir müssen. Also wer das nicht versteht, der hat keine Ahnung vom Mannschaftssport. So funktionieren Sportdynamiken.
Absolut. Das ist ja auch eine Diskussion, die ist ganz am Anfang, als das Bundesliga-Fußballkonzept entwickelt wurde, diskutiert wurde, dass die da nicht zusammen sich abklatschen durften nach dem Tor und mussten sich irgendwie dann nach dem Tor irgendwie gesittet wieder an die Mittellinie begeben. Ähnliches Phänomen. Schwer nachvollziehbar, wenn man Mannschaftssport und Teamsport macht. Wie ist das jetzt in Hamburg? Du hast ja sicherlich auch Kontakt zu deinem Heimatclub, sag ich mal, UHC. Wie wird da mit dem Testing umgegangen? Was hörst du auch von den Kollegen dort?
Naja, also Vor- und Nachteil, wie man will, die Saison ist vorbei in Deutschland. Also die Hinrunde ist vorbei. Die Winterpause, also die Hallensaison, die wurde einfach mehr oder weniger ausgesetzt jetzt. Von daher sind da die Thematiken gerade nicht auf dem Tisch. Da ist jetzt einfach Winterpause, die dauert jetzt länger als normal. Da gibt es im Moment diese Szenarien nicht.
Ja, aber es gibt das Thema Hallenhockey, EM, da gibt es die Entscheidung, dass die in Hamburg stattfinden wird, 2022. Wie eng warst du an dieser Entscheidung dran? Hast du dazu, ich sag mal, die Entwicklung verfolgt oder bist du jetzt im Moment eigentlich eher in der Situation, dass du dich ganz anderen Themen auch widmest, unter anderem ja auch so einem Konzept, von dem wir gerade sprachen, dass quasi du das eher so als stiller Beobachter verfolgst?
Ich habe das aus der Presse erfahren. Ich habe da überhaupt keine Aktien drin gehabt und war auch überrascht und habe mich gefreut, dass das in Hamburg stattfindet.
Und was glaubst du, was wird da 2022 in Hamburg abgehen? Ich meine, es ist ja deine Stadt, ich sage auch mal unsere Stadt, weil ich selber aus Hamburg komme, für Hamburg doch auch was Besonderes. So eine EM ist ja eigentlich immer auch ein Aushängeschild. Glaubst du, dass man dann auch wieder das so in Angriff nehmen kann, wie wir uns das alle wünschen?
Ja, wenn wir das bis dahin nicht in Angriff nehmen können, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann haben wir ganz andere Probleme. Also wenn wir 2022 im Frühjahr keine Europameisterschaft in der Halle stattfinden lassen können, dann dann glaube ich, wie gesagt, also dann sind wir in einer ganz, ganz, ganz anderen Diskussion, wo es dann auch nicht mehr darum geht, ob irgendwelche Sportveranstaltungen stattfinden, sondern dann geht es um Existenzen und dann geht es auch um, und das im Millionenbereich. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch, dass das zu überstehen wäre, noch ein komplettes Kalenderjahr.
Ich muss jetzt aber nochmal fragen, also vielleicht auch nochmal, um auf deine sportliche Karriere nochmal kurz zurückzukommen. Du hast ja im Grunde alles erreicht, würde ich sagen, als Hockeyspieler. Jeder Normale würde sich wahrscheinlich jetzt in der dritten oder vierten Mannschaft irgendwo im Heimatverein vorfinden und vielleicht das ein oder andere Bierchen nach dem Training trinken. Stattdessen greifst du jetzt nochmal professionell an und das neben deinen ganzen anderen Projekten. Also du hast ja, glaube ich, ein Buch geschrieben, du bist Podcaster. Wie bringt man das alles unter einen Hut?
Ja, also sind ja sozusagen zwei Fragen. Also zu der unter einen Hut bringen Frage, ich finde das immer lustig. Ich werde häufig so bei Vorträgen oder auch bei Podcasts oder anderen Formaten immer vorgestellt mit, so wie du das gerade gesagt hast, Olivia, ist Podcaster, hat ein Buch geschrieben, ist Unternehmer und so weiter. Aber das ist ja nicht, also ich habe vor 3 Jahren ein Buch geschrieben.
Ich habe noch kein Buch geschrieben.
Nein, ich meine nur, das war dann auch fertig und seitdem habe ich auch nicht mehr weiter an dem Buch geschrieben. Ich habe schon immer, glaube ich, ich war immer ganz gut darin zu priorisieren und mir meine Zeiten für Sachen zu nehmen. Und vor 3 Jahren in der Phase hatte das Buch absolute Prio. Da habe ich aber auch fast nichts nebenbei gemacht, außer Hockey spielen. Und dann kam die nächste Phase, in der haben wir die Firma gegründet und dann habe ich mich da sehr drauf fokussiert und am Anfang noch zu wenig und dann haben wir das umgeschiftet. Und den Podcast mache ich einmal die Woche seit 3, 4 Jahren. Mo Sports, der mir eine Menge Spaß macht, was auch ein bisschen inzwischen in mein Business eingeflossen ist, weil wir uns da thematisch sehr mit dem Thema Fitness beschäftigen, was wir auch bei HYROX machen. Ja, also von daher, ich glaube, dass eine Stärke von mir dieses Priorisieren ist. Meine Logik war immer schon, du kannst 10 Dinge machen, aber nicht gleichzeitig und schon gar nicht mit jeweils 10% Effort, weil dann wird nichts davon erfolgreich. Wenn du 10 Dinge machst, dann mach sie alle mit mindestens mal 90%. Und das geht logischerweise nur, wenn man sie nicht alle gleichzeitig mit der gleichen Intensität macht. Und dieses Management, da bin ich auch nicht noch immer kein Profi drin, aber ich werde immer besser, sodass ich mir da meine Freiräume schaffe. Und übrigens, das bedeutet auch zu lernen, Nein zu sagen und zu lernen, nicht alles zu machen, was man so auf seiner Agenda findet oder was einem so per Mail zufliegt oder was Leute einem vorschlagen. Und das heißt auch, manchmal, also wirklich ganz konkret, Nein zu sagen. Zu sagen, ich kann mich nicht treffen, ich möchte mich nicht treffen. Ich glaube, es ist ganz schwierig bei uns in der Gesellschaft fast schon, weil die Reaktion, das ist man nicht so gewohnt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr jetzt Leute anfragt, aber für euren Podcast zum Beispiel, aber ich habe auch schon, ich möchte einfach mir die Freiheit lassen, zu sagen, nein, ich kann das nicht oder ich möchte es nicht, ich schaffe das zeitlich nicht, ohne dass ich dann das Gefühl haben muss, dass ich ein schlechter Mensch bin, arrogant bezeichnet werde oder als was auch immer. Weil
Da haben wir aber Glück gehabt, dass du nicht zu uns Nein gesagt hast.
Ja, genau. Absolutes Glück gehabt. War so ein Grenzfall.
Also überlegt.
Nein, aber also das ist, finde ich, ganz wichtig. Und der zweite Teil, hättest du mich in der dritten oder vierten Mannschaft in meinem Heimatverein gefunden. Das ist für mich völlig ausgeschlossen. Das habe ich auch die letzten 2 Jahre, in denen ich nicht gespielt habe, nicht gemacht. Ich habe nicht einmal einen Hockeyschläger in der Hand gehabt, bevor ich hier in Belgien wieder in der ersten Liga gestartet habe. Weil das bin ich nicht. Ich brauche Challenge an meinem persönlichen Maximum. Und deswegen habe ich zum Beispiel Tennis oder Golf die letzten Jahre gespielt, mit ganz viel Freude und Engagement und auch Punktspiele gemacht und sowas, weil da spiele ich an meinem Maximum. Und dann ist auch okay, dass das dritte oder vierte Mannschaft oder Liga ist. Das ist mir völlig egal. Aber solange es an meinem persönlichen Leistungsmaximum ist, wo ich mich bewege, und das hätte ich beim Hockey in der dritten oder vierten Mannschaft nicht gehabt. Und deswegen, und jetzt bin ich genau wieder da. Also ich kann hier noch mitspielen. Ich kann hier auch noch einen Mehrwert für die Mannschaft liefern. Aber ich bin 36, meine Gegenspieler sind 18, 19 gewesen gestern Abend.
Ich wollte fragen, wie der Altersdurchschnitt so ist.
Ja, also ich würde sagen, er ist so Anfang 20, also wir sind 15 Jahre älter als der Schnitt da. Und ich kann noch mithalten, ich bin auch noch gut und kann das noch, und das aber mehr auch nicht. Ich bin nicht mehr outstanding der Spieler, auf den hier alle gucken. Vielleicht doch wegen des Namens, aber nicht wegen der spielerischen Leistung. Und das macht mir aber Spaß. Da, die Challenge habe ich Bock anzugehen.
Ist so ein bisschen so der Schweinsteiger-Effekt in den USA, ne? Könnte man eigentlich so vergleichen, oder?
Ja, weiß ich. Ja, ich habe ihn tatsächlich sogar 2-3 Mal live in den USA gesehen. Ja, würde ich fast unterschreiben, weil Bastian Schweinsteiger in den USA das auch genauso angegangen ist. Der hat da mit totalem Ehrgeiz, ich weiß nicht, ob ihr ihn mal live habt spielen sehen, aber ich habe ihn spielen sehen da und wie er da auch mit der Mannschaft gesprochen hat und versucht hat, seine Erfahrungen mitzugeben. Und du hast ihm nicht angemerkt, dass das jetzt vielleicht für ihn vom sportlichen Wert nicht mehr absolut oberste Schublade war, weil er das eben immer auf den Platz gebracht hat.
Absolut, ja, sehe ich auch so. Wer dich kennt, der weiß, dass du aber auch fünfe gerade sein lassen kannst. Also ich meine, Hockeyspieler passé. Ich denke jetzt eigentlich nur so an MS Deutschland, Olympiasieg. Da ist dann auch mal irgendwie eine kleine Rechnung irgendwie auf den Tisch gekommen, weil man zu sehr gefeiert hat. Wie machst du das heute?
Da ist nie eine Rechnung auf den Tisch gekommen, nur um das deutlich zu sagen. Also, das stand nur in der Presse.
Man munkelt also nur von dem Betrag, der da...
Das war ein reiner Bildartikel. Es gab nie eine Rechnung, geschweige denn eine Zahlung einer Rechnung.
Okay, dann klär uns auf, was ist genau passiert, damit wir ein für alle Mal mit diesem Ammenmärchen irgendwie aufräumen.
Ein für alle Mal, also die Frage habe ich, glaube ich, schon über 1000 Mal beantwortet. Also so richtig aufgeräumt wurde damit noch nie. Prinzipiell ist es aber wirklich, und das sage ich auch inzwischen immer, ganz einfach zu beantworten, die absolut falscheste Location, die man sich wünschen kann für eine Goldmedaillenfeier, in einem absolut runtergekommenen und dann gleichzeitig aber sehr modernen alten Schiff im obersten Stock mit Glasverzierung an den Decken und Teakboden, da mit 350 Leuten zwischen, sagen wir mal, 20 und 45 feierwütigen Goldmedaillengewinnern plus ganz vielen anderen Sportlern da eine Feier zu machen, bei der man erwartet, dass kein Glas kaputt geht, das ist, glaube ich, ungefähr so schlau, wie zu hoffen, dass Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen. Also das war einfach völliger Schwachsinn, da eine Feier zu machen. Sowohl von der, und die Reederei hat das schlau gemacht, die haben daraus einen riesen Marketing-Gag danach gemacht, haben kommuniziert, dass da so und so ein Schaden entstanden ist. Die ganze Welt hat davon mitbekommen, das Schiff war danach nebenbei, wie merkt, 6 Monate ausgebucht. Also PR-Gag geglückt.
Das war vielleicht der Plan, ja.
Und für uns war es nur dahingehend doof, dass ich bis heute sage, dass es einfach schlimm ist, dass der Durchschnittsdeutsche die Geschichte mal gehört hat, aber nicht weiß, dass wir eine Goldmedaille an dem Tag gewonnen haben. Und das ist die Geschichte.
Ja. Ja, absolut nachvollziehbar und nicht wahrscheinlich für viele auch so, dass sie einfach nur neidisch waren, bei dieser Party nicht dabei gewesen zu sein.
Das auch berechtigterweise, ja.
Darüber hinaus wollte ich aber auf den Punkt nochmal kommen, wie du das heute machst, also Stichwort 5 gerade sein lassen. Ich weiß, du bist ein guter Golfer, du kannst also auch mal entspannen und relaxen, aber was machst du jetzt auch vor dem Hintergrund der vielen Themen, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, um dich zu entspannen und um im Prinzip auch Ablenkung zu suchen oder vielleicht eben auch mal das, was sonst so nach dem Hockey mal mit den Kollegen passiert ist, an anderer Stelle vielleicht mal rauszulassen. Was ist da heute bei dir so im Fokus?
Naja, also ich muss schon sagen, dass mir so meine Auszeiten super wichtig sind. Und die sind, ja, du hast es ein bisschen angesprochen, also es ist natürlich ein bisschen jetzt schwierig, also Corona und nicht Corona und so weiter. Aber prinzipiell ich versuche schon gerade so am Wochenende mindestens einmal mit meinen Jungs entweder auf den Golfplatz zu gehen oder jetzt vor ein paar Monaten noch draußen auf den Tennisplatz zu gehen oder irgendwie sowas. Das versuche ich in der Woche jeweils einmal ungefähr so einzubauen. Manchmal gehe ich dann morgens früh Tennis spielen mit einem Freund oder wie gesagt, wir gehen am Samstagvormittag golfen mit meinem Bruder. Das brauche ich. Das gibt mir auch, das weiß auch meine Frau, dass das, wenn ich das nicht mache, dann bin ich nicht so richtig ausgelastet. Genau, und da muss ich auch immer einmal raus, so, weil ansonsten ist schon jetzt auch wirklich viel Job und viel prasselt so auf mich ein. Und das sind ja auch, hat auch viel mit Druck zu tun und mit Mentalem zu tun. Also die Situation ist natürlich für einen Eventveranstalter nicht leicht. Auch sie ist jetzt aktuell nicht in dem Sinne existenziell gefährlich. Aber eben auch noch nicht. Also wer weiß, wie das jetzt im nächsten Jahr eben, wie gesagt, weitergeht. Aber diese ganzen Themen sind schon in einer gewissen Form auch Druck, Und das ist was ich dann auch da rauslasse. Ja, und ansonsten, habe meine beiden Mädels zu Hause und freue mich jeden Abend, wenn ich die Haustür ausschließe, wenn sie noch wach sind und wir noch ein bisschen Zeit zusammen haben. Mhm. Das gibt mir auch wahnsinnig viel Erdung und Ruhe. Ja. Ich fahre dann auch früher aus dem Büro raus, um noch Laterne zu laufen und sowas zu machen. Und so bekloppt es klingt, aber selbst morgens, meine Morgenroutine ist, wir gehen um 8.30 Uhr zu dritt aus dem Haus und ich bringe die beiden in den Kindergarten. Und diese so 25 Minuten, die wir da haben auf der Fahrt und beim Kindergarten, auch die sind schon immer so, dass ich, danach startet man einen Tag und weiß irgendwie so, egal was kommt, das ist schon alles okay. Es ist schon alles in Ordnung.
Super. In dem Zusammenhang vielleicht nochmal nachgefragt, welche Rolle spielt Heimat da für dich? Ich weiß, du bist in Hamburg-Lemsal, also in einem Stadtteil von Hamburg aufgewachsen, wo es eher so ein bisschen ländlicher, ein bisschen ruhiger zugeht. Was für eine Verbundenheit spürst du da auch in Bezug auf diese Stadt und diese Region?
Ja, also Hamburg ist für mich Heimat. Ganz einfach. Ich kriege das Zitat nicht zusammen, aber ich bin schon ein wahnsinniger Heimatmensch und Hamburg-Mensch und ich merke das immer wieder, wenn ich jetzt in der Welt unterwegs bin oder mit Leuten spreche, dass ich manchmal selber denke, so, warum verteidigst du eigentlich Hamburg so? Oder warum bist du, das ist ja nicht mein Produkt, was ich irgendwie erfolgreich machen will.
Macht der Sebastian übrigens auch immer gegenüber anderen.
Ja,
das scheint im Norden so üblich zu sein.
Ja, total. Ich glaube, das ist ja auch, kommt ja nicht von irgendwo, dass es gibt ja auch keinen Sinn. Also, weißt du, viele in kleineren Städten, wenn man da groß wird, ich habe ja auch ganz viele Freunde aus dem Raum, die zieht es dann eben irgendwann nach München, Berlin, Düsseldorf, Köln, Hamburg, weiß nicht, zum Studieren oder was weiß ich. Mhm. Und dann irgendwann auch zum Setteln. Wenn man irgendwie aus Hamburg kommt, aus meinem Freundeskreis sind alle noch da. Also es ist keiner weggezogen. Es gibt einen, der jetzt die arme Dauer nach Berlin verschlagen. Aber ansonsten sind wirklich so alle noch da. Und das gibt es ja auch wenig in anderen Städten. Also wie gesagt, wenn man aus einer Kleinstadt kommt, dann hat man von seinen 30 Schulfreunden leben wahrscheinlich 30 in mindestens mal 26 verschiedenen Städten. Und man trifft sich dann so klassisch einmal Weihnachten alle wieder, wenn man dann alle Leute wieder zu Hause sieht. So. Und bei uns ist es halt anders. Ich habe alle durch die Bank meiner Freunde sind hier und weil es auch gar nicht so richtig einen Grund gibt, wegzuziehen, weil einen da nichts wegzieht. Und das geht mir auch absolut genauso. Also nicht, dass ich das mir nicht vorstellen könnte, auch mal eine Zeit lang woanders zu sein, aber grundsätzlich zieht es mich immer wieder an die Elbe.
Da fällt es mir gerade ein, wie hat das eigentlich dein Bruder gemacht? Der ist oder war ja auch ein sehr erfolgreicher Hockeyspieler. Ist der auch in Hamburg oder wo befindet der sich im Moment? Hat das dir nachgemacht?
Ja, der passt genauso in den Rahmen rein. Der wohnt 250 Meter Luftlinie von mir entfernt und wohnt, ist auch in Hamburg.
Sehr gut.
Wie ist es denn? Seid ihr von klein auf? Habt ihr beide angefangen, Hockey zu spielen?
Ja, wir haben angefangen mit fünf und haben das auch nie wieder gelassen. Ja. Also wir waren auch klassische Clubkinder. Prozedere war eigentlich Fahrrad nach Hause, Schulranzen in die Ecke, was gegessen, Klamotten an und in den Club gefahren. Und dann haben wir da Fußball, Tennis, Hockey, was auch immer gespielt. Und das war eigentlich der 90% unserer Kindheit. Also da haben wir ja unsere Zeit verbracht. Das war das zweite Zuhause immer schon.
Ja, hast ja fast eigentlich auch nur in deinem im Heimatverein gespielt, ne? Also bist selten untreu geworden sozusagen.
Ich bin selten untreu geworden, das stimmt.
Das hört deine Frau gerne. Ich meine,
bei deinem Talent, muss man ja sagen, hattest du sicher viele Anfragen, oder nicht?
Ja, das ist ganz witzig. Ich habe, das ist tatsächlich, glaube ich, ich habe, glaube ich, nie ein Angebot aus einem anderen deutschen Verein bekommen. Ich wüsste nicht, mich zu erinnern, dass ich das jemals bekomme. Und also erstmal muss man sagen, dass das im Hockey gar nicht so üblich ist, dass man den Verein wechselt. Das ist wenn man einen großen, wenn man einen Grund hat, wenn es einen wegzieht, oder auch wenn man ein sehr junger Spieler ist, der talentiert ist und vielleicht bei einem Zweitligaverein spielt und so. Aber ich glaube, das hing damit zusammen wirklich. Also entweder fand mich nie ein Verein attraktiv in dem Sinne als Spieler, oder es liegt eben sehr stark daran, dass die immer davon ausgegangen sind, dass ich sowieso nicht wechseln würde, weil man gemerkt hat, dass ich eben sehr verbunden bin da meinem Verein gegenüber.
Sehr sympathisch.
Egal, was es war. Also ich habe wirklich nie ein Angebot aus Deutschland bekommen, so richtig. Was witzig ist, weil ich hätte das, glaube ich, gar nicht völlig kategorisch ausgeschlossen. Also gerade für so einen Zeitraum im Studium mal zu sagen, ich studiere mal 2 Jahre in einer anderen Stadt, das hätte ich, glaube ich, aber ich habe auch selber bin nie auf die Idee gekommen und ich habe dann nur eben einmal ja in Spanien gespielt, sozusagen. Das war aber auch hauptsächlich motiviert dadurch, dass ich die Sprache lernen wollte. Und dann habe ich ja noch die so kurze Indien-Aufenthalte gehabt in der Profiliga da, wo ich viermal gespielt habe. Aber das war ja immer nur so für 2 Monate.
Ja. Ja, Moment, das ist immer interessant und sehr lernreich, auch für uns, mit dir zu sprechen in diesem Podcast. Es ist schon wieder rund eine halbe Stunde um und wir könnten jetzt noch so weiter plaudern. Abschließend würde ich gerne, so wie wir das auch mit den anderen Gästen immer halten, noch einen Blick nach vorne werfen, beziehungsweise dich auch bitten, vielleicht ein Stück weit einen Appell an unsere Hörer zu richten, was ihnen Mut machen soll, auch mit Blick auf das, was in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt, aber letztlich dabei eben auch positiv zu bleiben, wie da so dein Credo ist und die Hörer da auch ein bisschen was rausziehen können. Magst du uns da ein bisschen Blick in deinen Kopf geben?
Ja, also ich habe es vorhin schon angedeutet. Ich glaube, es ist wichtig, dass zum einen wir bereit sind, kontrovers zu diskutieren und unsere Meinung zu sagen und auch andere Meinungen zuzulassen. Das gilt natürlich auch unabhängig von der Covid-Diskussion. Aber dass wir weiter bereit sind, uns mit anderen Ansichten und anderen Meinungen zu beschäftigen und denen auch Raum geben in unserem Leben. Und dann können wir ja immer noch entscheiden, welcher Meinung wir sind. Aber grundsätzlich eine Haltung einzunehmen, ohne sich differenzierter auch mit der Thematik zu beschäftigen, das ist, glaube ich, immer ein Fehler. Und wenn ich jetzt über die Zukunft nachdenke, dann ist es für mich so, dass ich versuche, Sachen, die funktionieren, zu machen und Dinge, die nicht funktionieren, zu schauen, wie es dafür Lösungen gibt, um sie zu machen. Sei es im ganz großen Stil, ich kann gerade keine Events machen, also muss ich mich damit beschäftigen, wie wir unser Produkt, dieses meiner Meinung nach fantastischen Sportevents, trotzdem an die Menschen bringen und wie wir trotzdem eine Möglichkeit haben, da weiter stattzufinden. Und deswegen wird es Anfang Januar im Fernsehen in Deutschland auch ein Elite-Rennen von uns geben, was wir jetzt im Dezember noch produzieren mit den besten 12 Athleten der Welt.
Mhm. Wo findet das statt?
Das gedreht wird das in Hamburg. Mhm. Da kommen die besten Athleten, besten 12 Athleten der Welt, fliegen nach Hamburg und wir produzieren das richtig sehr aufwendig. Da investieren wir jetzt auch Geld, weil wir gesagt haben, das ist wichtig. Und wenn wir dann am 9.1. da eine schöne TV-Show hinlegen und ein paar mehr Leute über HYROX erfahren, dann ist das für uns eine absolute Win-Win-Situation. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles Geschichten, Babys, die in der Corona-Zeit entstehen, genau wie mein Aufenthalt hier in Belgien, der natürlich nur deshalb entsteht, weil die ganzen Wochenenden frei sind, die eigentlich mit Events verplant gewesen wären. Also ich glaube, ich habe ein Credo eigentlich, deswegen gut, dass ich ein bisschen länger antworten konnte, da konnte ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, das ist, ich hader nicht. Also man kann Entscheidungen und Situationen in seinem Leben immer hinterfragen und sich fragen, ob man das vielleicht hätte anders machen sollen und das ist auch wichtig. Aber ich hader nicht mit nix. Also ich, alles, was ich mache, alles, was ich gemacht habe oder mache, dafür habe ich meine Gründe und vielleicht, ich mache auch ganz viele Fehler und mache auch ganz viele Fehlentscheidungen. Aber es bringt nichts, Energie da rein zu verschwenden, sich zu fragen, warum man das gemacht hat oder, und hätte man nicht hier und da. Das ist alles nur Energierauber und Räuber und sowas brauche ich nicht. Und das, ich glaube, wenn das sich jeder darauf beschränkt, gepaart mit meinem neuen Lieblingssatz, den ich mir von Ferdinand von Schirach abgeschaut habe, nämlich sich nicht über Dinge aufzuregen, die man nicht beeinflussen kann. Das klingt, jeder, der den hört, nickt und sagt, oh ja, stimmt. Aber wenn sich jeder mal wirklich im Alltag dabei beobachtet und man das lernt, dann hat man einen unglaublichen Schritt getan. Und ich arbeite da, seit ich den von dem Herrn von Schirach gehört habe, vor einem halben Jahr oder so, seitdem versuche ich jedes Mal, jeden Tag mich daran zu erinnern, wenn das geht los, wenn der Pizzalieferant zu spät kommt, wenn Stau auf der Straße ist, wenn man es schafft, dann sich daran zu erinnern und zu sagen, ich kann es jetzt nicht beeinflussen, entspann dich. Ja. Boah, da ist wirklich ganz, ganz viel Lebensqualität dazu gewonnen.
Das stimmt.
Super, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort und in diesem Sinne, weil wir uns, glaube ich, beide dem auch anschließen können, bedanken wir uns ganz herzlich für die Zeit, für das angenehme Gespräch miteinander. Wünschen dir natürlich viel Erfolg. Auch wann das nächste Spiel in Belgien? Wann geht's weiter? Wann spielt ihr wieder?
Sonntag. Also in 4 Tagen spielen wir wieder. 3 Tagen.
Dann 2. Genau. Also wünschen wir dir auf jeden Fall ein erfolgreiches Wochenende und freuen uns dann auf ein Wiedersehen live und persönlich. Herzlichen Dank und schöne Grüße nach Belgien.
Vielen Dank. Ciao, ciao. Macht's gut.
Moritz, mach's gut. Vielen Dank. Ciao.
Ja, das war Moritz Fürste. Ein, wie ich finde, sehr sympathischer, aber auch inhaltlich sehr starker Mensch. Starke Persönlichkeit, finde ich.
Ja, absolut cooler Typ. Ja, hat schon viel erreicht. Viel erreicht, um vielleicht auch mal in die Zukunft zu schauen, hat auch unser nächster Gast, Britta Heidemann.
Ja. Ja, du sprichst es an. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit der Olympiasiegerin im Fechten, die mittlerweile aber auch Mama geworden ist und vor allen Dingen eben sich aber auch mit übergeordneten Sportthemen beschäftigt, wie beispielsweise eben ihrer Rolle als Athletensprecherin des IOCs. Also da gibt es sicherlich einiges, was wir von ihr erfahren werden. Darüber hinaus spricht sie fließend Chinesisch, was ich passé schon mal großartig finde, weil ich mir vorstelle, wie wäre ich da in dieser Situation unterwegs. Also ich nehme mal an, Olivia, du kannst auch kein Chinesisch.
Nee, leider nicht. Da muss ich passen. Dann können wir mal hoffen, dass wir das Gespräch auf Deutsch mit ihr führen, ne?
Also davon gehe ich ganz fest aus und ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch drauf. Ich bin gespannt.
Bis dahin.
Gut, bis dann. Mach's gut.
Du auch. Ciao.
Ciao.